Schönen guten Abend. Der Wonnemonat Mai. Und im Wonnemonat begegnet ihr dem Magical Mystery Mix. Heute Abend, in dieser wunderbaren Nacht, die Nacht der Vereinigung, der Verschmelzung der Geschlechter, geradezu schreit, wollen wir euch Gedichte vortragen. Poesie, Poesie, reine Poesie, süße, süßeste Poesie. Über fast ein halbes Jahrtausend spannt sich der Bogen. Prominente Namen, weniger prominente Namen. Aber alle haben ein Thema, die Liebe. Und wir wissen, die Liebe ist auch für euch ein Thema. Das Thema. Und gerade im Maien, dem wunderschönen Maien, wenn die Wonneschauer über das Rückenmark laufen. Schließt die Augen und denkt an die Liebe. Hermann Conradi, das verlorene Paradies. Es hat die Dirne mich geküsst, da ward ich vom süßen Taumel trunken. Und als ich Frau Venus selber wär, bin ich ihr an die wild gewogenen Brüste gesunken. Es hat die Dirne mich geküsst, ihre reifroten Lippen auf den meiner Blüten. Da vergaß ich die harte Not und den Tod und meiner Mutter lieb frommes Behüten. Es hat die Dirne mich geküsst, da war's mir, als quellen Flammenbäche, wie der Hölle Senkstrom durch meinen Leib, als ob bakantische Brunst mir den Schädel zerbräche. Es hat die Dirne mich geküsst, schluchzend lag ich vor ihr im Staube, da war's mir, als stürbe der Gott in mir, als stürb an sündloser Lieb mir der Glaube. Es hat die Dirne mich geküsst, da wusste ich, dass die Seele verloren, da wusste ich, dass ich dem Schächer gleich meine Seele der Hölle zugeschworen. Es hat die Dirne mich geküsst, wohl trink ich in ihren Armen Wonne, in meinem Herzen aber ist Finsternis und verdorrt ist mir des Glückes Bronne. Verdorrt ist mir der lebendige Mut, für meine Brüder die Gasse zu bahnen. Zerbrochen habe ich die blitzende Wehr, zerbrochen die wurfzerfetzten Fahnen. Seitdem die Dirne mich geküsst, kann ich nur ihr gehören zu eigen. In Brünsten umklammer ich den weißen Leib und küsse sie, und der Rest ist Schweigen. Otto Julius Bierbaum, Menuett. Ach, wie wird mir wohl und weh, süße Dame, wenn ich ihre Augen seh, die der reinste Zunder sind und der Busen weiß wie Schnee. Und die kleinen Füße, oh, süße Dame, seh ich sie, so wird mir so, ach, ich weiß nicht, wie mir wird, halb und halb, halb bang, halb froh. Und die Wädchen und das Knie, süße Dame, Hände, Locken, Lippen, nie sah ich, was mich so entzückt. Ach mein Gott, ich liebe sie. Was so um sie fliegt und weht, süße Dame, tanzt auf und nieder geht, Spitzen schleifend Seide samt. Ach, es macht mich ganz verdreht. Dürft ich nur der Höschenrand, süße Dame, küssen und das Sammetband streichen über ihrem Knie. Selig wären Mund und Hand. Oder sind sie grausam? Nein, süße Dame, Schönheit kann nicht grausam sein. Wenn sie Liebe leiden sieht, Phyllis lässt den Schäfer ein. Franz Grillparzer Kuss. Auf die Hände küsst die Achtung, Freundschaft auf die offene Stirn, auf die Wange Wohlgefallen, selige Liebe auf den Mund, aufs geschlossene Aug die Sehnsucht, in die hohle Hand Verlangen, Arm und Nacken die Begierde, überall sonst hin Raserei. Heinrich Heine, Augen zu. Ich halte ihr die Augen zu und küss sie auf den Mund. Nun lässt sie mich nicht mehr in Ruh, sie fragt mich nach dem Grund. Von Abend spät bis morgens früh, sie fragt zu jeder Stund, was hältst du mir die Augen zu, wenn du mich küsst auf den Mund? Ich sage nicht, weshalb ich tu, weiß selber nicht den Grund. Ich halte ihr die Augen zu und küss sie auf den Mund. Felix Dörmann, ihr Leib. Und wieder umpresst und umschnürt mich das grauenhaft herrliche Weib. Es brennt und zuckt und zittert, Morphium gesättigt ihr Leib. Jedwede Muskelfaser sich zum Zerreißen dehnt, die schrankenlosesten Freuden das trunkene Hirn ersehnt. Es hebt in wilden Stößen, schwer atmend sich die Brust, durch jede Fieber rieselt bewusstseinstötende Lust. Dein Feuerauge funkelt in brünstiger Liebesgier. Jetzt ist die Zeit gekommen, Geliebte, jetzt sündigen wir. Mai, Maien, der Maien im Maien ist gut freien, virtuell oder real oder audiophonisch. Unsere LiebhaberInnen wissen es schon, im Maien gibt es den Maien-Mix. Ein ambitioniertes Projekt. Normalerweise widmen wir uns der Liebe an sich. Wir nehmen keine Wertungen vor, wir kennen nur das Gefühl Sehnsucht. Liebe ist überall und am besten wir bringen Liebe überall hin. Allerdings, der Mai 2015 bezieht sich auf den aktuellen Magical Mystery Mix. Ihr wisst, es gibt eine Serie, Der Rausch. Und der Schwerpunkt dieser Schwerpunktsendung soll Liebe und Rausch sein. Oder Rausch und Liebe, Rausch und Sexualität. Freundinnen und Freunde, die Mischung aus Drogen und Sexualität ist brisant. Und wir alle wissen, mit allem müssen wir in the know sein. Wir müssen damit bewusst umgehen. Viel Spaß mit dem Gedanken Lust, Liebe und Rausch. Jerry Aden, Wellen. Sue und ich nahmen das Mescalin gemeinsam. Es ist nicht schwer, sich daran zu erinnern. Das Erlebnis hat sich tief in mein Gedächtnis eingegraben. Anfangs saßen wir einfach nur auf dem Sofa und rauchten etwas Pott dazu. Dabei durchströmte uns plötzlich die erste Welle. Ich benutze bewusst die Bezeichnung Welle, weil es sich tatsächlich so anfühlte, als wären wir von einer Welle mitgerissen worden. Nur war es keine Wasserwelle, sondern eine Welle intensiver Euphorie und körperlichen Wohlgefühls. Sowohl Sue als auch ich selbst haben diese Wellen fast gleichzeitig innerhalb von Sekunden erfahren. Ich habe nicht Schlüsse klären können, ob sich unsere Empfindungen gegenseitig beeinflussten oder einfach die gleichen physiologischen Wirkungen auftraten. Mit jeder Welle nahm das Glücksgefühl auf eine kaum zu beschreibende Weise zu. Ich bin normalerweise mit Sicherheit niemand, der alles und jeden gut findet. Aber auf diesem Mescalin-Trip war es geradezu unmöglich, irgendetwas schlecht zu finden. Ich habe zeitweise sogar richtig versucht, ein negatives Gefühl in mir zu erzeugen, indem ich an traurige Erfahrungen dachte, aber es war mir nicht möglich, dies wirklich zu fühlen. In der ersten Stunde wurden die Wellen ständig intensiver und wir kamen uns immer näher. Wir unterhielten uns zeitweise etwas, dann konzentrierte ich mich wieder auf meinen Körper und versuchte herauszufinden, ob ich die Wellen gezielt leiten könne. Irgendwann fühlte ich, dass ich mich sogar an den Punkt des Orgasmus bringen kann, ohne mich zu berühren. Dies würde aber eine enorme Konzentration voraussetzen und mit Sue im Zimmer war es unmöglich, mich von allem Umgebenden so zu verabschieden, dass ich diese innere Energie bis zum Höhepunkt bringen könnte. Die Wellen führten uns unweigerlich in einen Zustand völliger innerer Erregung. Wir begannen mit zärtlichen Berührungen und merkten unmittelbar, dass schon eine leichte Berührung der Arme ein Gefühl erzeugte, das fast an einen Orgasmus heranreichte. So berührten wir uns und fielen immer mehr in eine erotische Trance. In manchen Momenten näherten wir uns bedrohlich unseren inneren Abgründen. Doch nichts außerhalb hatte Bedeutung, alle Mauern schienen überwunden. Wir begannen zu fließen. Irgendwann wurde die Intensität geradezu unerträglich und wir sehnten uns beide nach einer Lösung. Von einem Moment zum anderen rissen wir uns die Kleider vom Leib und fickten voller animalischer Leidenschaft. Sie fühlte sich niemals feuchter an, umschließender, tiefer. Ich empfand jeden Stoß, als würde ich in einen endlosen Tunnel der Geilheit eindringen. Paradox war, dass ich so extrem geil war und doch nicht kommen konnte. Ich hatte dabei das merkwürdige Gefühl, nicht etwa zu wenig erregt zu sein, sondern viel, viel zu hart zu sein. Das ging etwa eine Stunde zu weit. Glücklicherweise verlieh mir das Meskalin in dieser Nacht scheinbar grenzenlose Energie. Dann gelang es mir endlich doch noch, den Höhepunkt zu erreichen, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar kein richtiger mehr war, und meinen fast schon geschwollenen Penis Ruhe zu gönnen. Sue erzählte mir später von lange anhaltenden inneren orgiastischen Gefühlen. Sie hatte aber wie ich Probleme, zum eigentlichen Orgasmus zu kommen. Direkt nachdem ich gekommen war, fiel ich in eine Art geistigen und körperlichen Blackout. Es kam mir so vor, als würde ich aus der realen Welt herausgezogen. Ich lag einfach nur da, konnte mich kaum bewegen, mein Kopf fühlte sich kalt an und ich verspürte plötzlich einen unglaublichen Durst. Nach etwas erfrischendem Wasser fing ich mich jedoch bald wieder. Erst danach hatte ich das Gefühl, dass die Wellen abebbten und mich das Meskalin langsam wieder losließ. Felix K., Freier auf Koks. Kokain wird von einigen Männern irrigerweise als Potenzmittel eingesetzt. Dabei ist das gewonnene Alkaloid aus den Blättern des Kokastrauchs eines der unzuverlässigsten und kostenintensivsten Mittelchen, das man sich zur Steigerung der Manneskraft zuführen kann. Weitaus bessere Resultate erzielt man in jedem Fall mit Viagra. Diese Potenzpille ist im Vergleich zu Koks nicht nur bedeutend billiger, sondern sie verhilft auch weitaus sicherer zu einem befriedigenden Samenerguss. Viele Kokser bilden sich zwar mächtig viel auf ihr stahlhartes Glied ein, aber was soll man mit einer unter Spannung stehenden Schleuder schon anfangen, die sich nicht oder nur nach größerem Krampf zum Samenverschießen bewegen lässt? Damals als Callboy war ich bezüglich vollgekuckster Freier rigoros. Sobald ich bemerkte, dass jemand nicht abspritzen konnte, weil er sich vorab zu viel Kokain durch die Nase gezogen hatte, war dies sein Problem. Ich habe mich lediglich bis zu einem gewissen Punkt bemüht und wenn die Koksnase dann immer noch keine Anstalten machte zu ejakulieren, war halt Schicht im Schacht. Es gehörte allerdings eine gehörige Portion Fingerspitzengefühl und Mut dazu, einem sich im Kokainrausch befindlichen Freier zu signalisieren, dass man die Nummer mit ihm abzubrechen gedenkt. Wer Kokain-Intus hat, leidet nämlich nicht nur unter einer grenzenlosen Selbstüberschätzung, sondern er kann auch verdammt aggressiv werden. So rigoros ich als Callboy gegenüber Koksa noch war, so sehr ließ ich mich in meiner Barstricherzeit von diesen noch missbrauchen. Und dafür gibt es eine ganz simple Erklärung. Zu jener Zeit zog ich mir dieses Pulver noch selbst gern durch die Nase. In diesem Zusammenhang nur eine Begebenheit von vielen. Eines Nachts wurde ich im Rudy's Nightclub von einem korpulenten, relativ jungen Typen auf ein Glas Champagner eingeladen. Er saß gemeinsam mit drei anderen Männern im Rudy's und orderte eine Flasche nach der anderen von diesem Luxusgesöff. Für mich war es unübersehbar, dass das Quartett in einer ganz exquisiten Hochstimmung war, die nicht allein vom Luxussekt herrühren konnte. Ich hatte denn auch eine leise Ahnung, was für ihre rauschhafte Begeisterung und übertriebene Selbstdarstellung verantwortlich sein könnte, und meine Vermutung sollte sich bestätigen. Nach einer Weile fragte mich der Dicke nämlich, ob ich mir eine Line durch die Nase ziehen wollte. Gemeinsam mit einem seiner Freunde verzog ich mich daraufhin auf eine Toilette, wo wir uns durch einen zusammengerollten Hunderter eine fette Koksstraße in die Nasenflügel zogen. Nachdem wir allesamt ausgesprochen beflügelt waren, wollte der Jüngste aus der Viererbande unbedingt etwas mit mir anfangen. Eher widerwillig nannte ich ihm meine Konditionen und wir fuhren in seine Wohnung. Ich hatte in diesem Zustand null Bock darauf, mit einem Freier Sex zu haben, weil ich mich einfach mega göttlich fühlte. Doch bei Kokainkonsum tritt folgende Gesetzmäßigkeit in Kraft. Je mehr man auf Koks ist, desto gieriger lechzt man nach immer mehr von diesem räuberischen Pulver. Und da dieser Typ Unmengen davon bei sich trug, wollte ich ihm gern noch etwas Gesellschaft leisten. Der Sex verlief symptomatisch für eine Nummer unter der Wirkung von Kokain. Die sexuellen Fantasien dieses Koksfreiers waren grenzenlos, ebenso wie seine mentale Geilheit. Und auch sein Schwanz, meiner übrigens auch, stand ihm wie eine Eins. Aber im Endeffekt war es ein fürchterlicher Kraftakt, bei ihm einen Samenerguss herbeizuführen. Ich glaube, ich habe annähernd 2 Stunden gebraucht, ehe ich ihm seinen Kolben endlich leer geschüttelt hatte. Nach dieser Geschichte bin ich dem Koks-Quartett noch häufiger über den Weg gelaufen. Stets waren die 4 schick gekleidet und ihre Luxuslimousinen parkten immer als auffällig abgestellte Statussymbole vor den Bars, in denen sie mehr oder weniger zugekokst auf ihren Barhockern hingen. Einige Monate nach unserem ersten Zusammentreffen fanden sich 2 Konterfeis der Viererbande in der Bild-Zeitung abgedruckt. Und wenig später wurden sie allesamt aufgrund irgendwelcher dubioser Immobiliengeschichten eingelocht. Ja, Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, und kaum ein zweites Zitat ist so geschaffen für Kokain wie dieses. Jerry Joth Luna. Einen Tag später tauchte Myrtle wieder auf und brachte eine Menge interessanter Dinge mit. 10 Acid-Trips, 4 Kapseln mit Mescalin und einen Brocken schokoladenfarbenes Hasch. Gemeinsam mit Luna warf ich am Sonntag meinen ersten Trip ein. Den ganzen Morgen hatte ich in einer ziemlich nervösen, beinahe ängstlichen Stimmung verbracht. Doch als ich die Kapsel geschluckt hatte, bemerkte ich nur noch, wie das LSD zu wirken begann und war anschließend ganz entspannt. Am Abend lud uns Smith zum Essen ein, obwohl wir noch immer unter Acid standen. Später, nachdem wir wieder in meinem Apartment angekommen waren, entkleideten wir uns und legten uns auf das Bett. Die Matratze erschien mir als schwankender Ozean und ich fühlte mich selbst als Schiff. Alles in Ordnung? Fragte mich Luna. Ja, antwortete ich. Ich fühle mich wie auf den Wellen der See. Liebst du die See? Ja, ich bin ein Boot auf einer Kreuzfahrt. Ich schloss die Augen und spürte ihre Haare gleich der Gischt sich überschlagener Wellen über meinen Körper fließen. Lunas Finger umkreisten meinen Schwanz und bald ragte er steif und aufrecht wie ein Schiffsmast empor. Sie rieb ihre weiche Wange an meiner Eichel, grelle, phosphoreszierende Farben hüllten mich ein, ballten sich zu skurrilen Figurationen, verschwammen ineinander und explodierten in einem tobenden Chaos. Luna drückte meinen Schwanz zwischen ihre Brüste, ließ ihn langsam über ihren Bauch gleiten, bis er in ihren Nabel einfuhr, ihn berührte und verbarg ihn schließlich in dem feuchten Moos ihrer Schamhaare. Durch ihre Bewegungen begann das Bett leicht zu schwanken. Als ihre Möse immer mehr zu glänzen begann, segelte ich mit voller Kraft in sie hinein und versank in diesem Abgrund. Wenn man auf einem Trip vögelt, wird der Schwanz zum absoluten Mittelpunkt des gesamten Universums. Alle sensorischen Funktionen des gesamten Nervensystems steigern sich in ihrer Rezeptivität bis an die Grenze des Erträglichen. Dieses erste Mal schien ich von einer inneren Hand nahezu zerfetzt zu werden, und als ich meinen Orgasmus bekam, dauerte er eine kleine Ewigkeit. Darf ich heute Nacht auf deiner Matte schlafen? Von Love Child. Nach einer langen Wartezeit entschlossen wir uns, zur nächstliegenden Station zu Fuß zu gehen. Unser Weg führte uns auf einer unbefestigten Straße durch eine hügelige Landschaft, wie sie typisch für diesen Teil Indiens ist. Wir mussten des Öfteren Ruhepausen einlegen, bis wir nach Anbruch der Dunkelheit ein schäbiges Gasthaus für die Nacht fanden. Am nächsten Morgen nahm uns ein Mann auf seinem Ochsenkarren mit und als er uns wieder absetzte, erklärte uns den Weg zur nächsten großen Stadt. Bald wurde mir jedoch klar, dass wir uns entweder verlaufen hatten oder die angewiesene Richtung von Anfang an falsch gewesen war. Wir gingen weiter, denn was sonst sollten wir auch tun? Von der Missionsstation unserer Eltern hatten wir uns schon zu weit entfernt. Am Nachmittag erreichten wir einen breiten Strom. Wir waren müde und hungrig. Verzweifelt suchte ich nach einem Dorf, in dem wir übernachten konnten. Ich ließ meine Schwester zurück und suchte das Stromufer ab. Als ich erfolglos zurückkehren wollte, bemerkte ich in einiger Entfernung Bewegungen im Ufergebüsch. Bald sah ich vier Jungen im Fluss fischen. Einen Moment lang dachte ich, sie würden sich aufmachen und davonrennen, doch dann kam einer von ihnen auf mich zu. Wir standen da und blickten uns eine Weile an, bevor er etwas in einer Sprache sagte, die ich nicht verstand. Ich sagte etwas in Gondi und er antwortete mir erfreut, rief die anderen Jungen herbei und alle begannen auf einmal zu reden. Ich hatte Gondi die letzten vier Jahre gelernt, da mein Vater, der als Missionsbischof arbeitete, die Hoffnung hegte, ich würde ein Missionar für diesen Volksstamm werden. Diese Jungen, die sich Muria nannten, sprachen einen Dialekt von Gondi. Während wir uns ihrem Dorf näherten, lief ein Junge voran und kam bald mit einer etwa 16 Jahre alten jungen Frau wieder entgegen. Ihre Brüste waren entblößt, was, wie wir erfuhren, unter den Muria Sitte war. Wir ließen uns in einem schattigen Hain nieder und bald kamen mehrere junge Frauen aus dem Dorf mit Esswaren, die meine Schwester und ich hungrig verschlangen. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden wir in ein kleines Dorf geführt, wo wir von den jungen Leuten Schlafmatten bekamen. Wir wurden mit so viel Freundlichkeit und Zuvorkommenheit behandelt, dass es uns leicht fiel, alles ohne weiteres zu akzeptieren. Sie wünschten uns eine gute Nacht und bald fiel ich in tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen fragte uns ein Junge mit dem Namen Sirda, ob wir zustimmen würden, für die Zeit unseres Aufenthaltes vor den Erwachsenen des Dorfs versteckt zu werden. Er fuhr fort, dass die älteren Leute sehr erregt sein würden, wenn sie von der Anwesenheit zweier ausländischer Kinder erfahren würden und darauf bestehen würden, eine offizielle Regierungsstelle davon zu benachrichtigen. Wir waren so erschöpft, dass wir ohne weiteres zustimmten. Nachdem die Jugendlichen an ihre Arbeit gegangen waren, nicht ohne uns zuvor mit Esswaren versorgt zu haben, dösten wir durch den Morgen. Hin und wieder kam jemand, um nach uns zu sehen. Sie standen vor uns, sprachen mit uns und schauten manchmal uns einfach nur an. Ein junger Mann unterhielt sich mit uns, als eine Frau desselben Alters sich neben ihn auf die Matte setzte. Zuerst wandte ich mich beim Anblick ihrer unbedeckten Brüste verlegen ab, ich war bereits dabei, mich daran zu gewöhnen. Ich erzählte ihnen von meiner Schule, als der Junge beiläufig seinen Arm um den Nacken des Mädchens legte, eine ihrer Brüste in die Hand nahm und sie sanft drückte. Ich stockte, starrte sie beide an und erwartete von ihr, dass sie ihn wegstoßen würde, aber sie lehnte sich nur an ihn, legte ihren Kopf auf seine Schulter und hörte mir weiter zu. Ich kam zu dem Schluss, dass sie eine Liebesbeziehung haben, als ein anderer Junge kam und sich auf die andere Seite des Mädchens setzte. Sie legte ihre Hand auf seine Schenkel, eine weitere junge Frau gesellte sich dazu und kniete hinter den zuletzt gekommenen Jungen. Sie legte ihre Hände auf seine Schultern, sie lehnte sich zurück gegen sie und sie fuhr mit ihren Armen um seinen Hals und umarmte ihn. Am nächsten Tag äußerten die älteren Jungen die Vermutung, dass die Erwachsenen des Dorfs etwas bemerkt haben könnten. Sie schlugen uns vor, von jetzt an mit ihnen in ihrem Gotul zu übernachten, da dort ein Erwachsener niemals eintreten dürfe. Nachdem wir dort eine Nacht verbracht hatten, wurde ich gefragt, ob ich ein Mitglied des Gotul werden wolle. Ich antwortete überrascht, dass ich bereits letzte Nacht im Gotul gewesen wäre und dass es uns gefallen hätte, aber dass wir an den Rückweg denken müssten. »Oh nein«, sagte er, »du warst im Gotul, aber nur als Gast. Das ist nichts, es ist wie von außen in den Fluss zu schauen, aber ein Mitglied des Gotuls zu sein, das ist im Wasser zu sein, wie ein Fisch.« Nach der Arbeit redete ich mit meiner Schwester. Auch ihr war der gleiche Vorschlag gemacht und ihre Neugier geweckt worden. Ich beruhigte mich damit, indem ich es als meine Pflicht ansah, über diese Menschen und ihre Lebensart etwas auf eine Art und Weise zu erfahren, zu der vorher kein Außenstehender die Möglichkeit gehabt hatte. An diesem Abend im Gotul wurden wir verschiedenen Zeremonien unterzogen. Wir bekamen neue Namen, die nur im Innern des Gotul galten. Dadurch entspannte sich die Stimmung. Einige rauchten Pfeife oder sangen und tanzten. Schließlich wurde der letzte Tanz angesagt und ich wurde aufgefordert, mich anzuschließen und mit den anderen hintereinander im Kreis zu tanzen. An einer bestimmten Stelle im Lied beugten wir uns vor, um unsere zusammengehaltenen Hände jeweils zwischen die Beine der vor uns Stehenden zu führen. Alle lachten und wir tanzten in dieser Stellung weiter. Wir begannen nun alle zu singen und mit unseren Händen auf Kniehöhe zwischen den Beinen der Mädchen oder Jungen zu rudern. Plötzlich wurde die Musik unterbrochen und ich schlug instinktiv meine Beine zusammen und fing die ineinander geklammerten Hände der Frau vor mir zwischen meinen Schenkeln. Wieder lösten wir uns unter Lachen. Ich hatte schon seit der ersten Berührung mit der Frau vor mir ein steifes Glied, was aber im Halbdunkel unter dem Lendentuch, das mir mir gegeben hatte, verborgen blieb. Beim nächsten Halt lagen die Hände fast an meiner Leistengegend und ich fürchtete, dass ich mich in jedem Augenblick entladen würde, bevor der Tanz weiterginge. Als das Feuer ausgebrannt war, war ich vor Erregung und Verlegenheit völlig durcheinander. Ich bekam eine Matte zum Schlafen, trug sie in eine Ecke und breitete sie aus. »Darf ich heute Nacht auf deiner Matte schlafen?«, fragte plötzlich eine Stimme. Ich drehte mich um und erblickte Belosa, eine der jungen Frauen, neben mir. Ich stotterte irgendwas. »Wenn du mich nicht bei dir schlafen lässt«, sagte sie, »muss ich auf dem harten Boden schlafen, denn alle anderen Matten sind belegt.« Ich schaute mich um und sah auf jeder Matte einen Jungen und ein Mädchen. »Darf ich?«, flüsterte sie. »Ihr Bitten hat etwas Schelmisches.« »Ja, stotterte.« Belosa kniete sich auf die Matte und begann, meine Schultern zu massieren. »Lehne dich zurück.« Ich spürte ihre nackten Brüste an meinem Rücken. Dann massierte sie meine Brust und summte leise ein Lied, das nur ich hören konnte. Wir legten uns in der Dunkelheit auf die Matte, unsere Gesichter einander zugewandt. Ich bewegte mich nicht, aber Belosa ergriff meinen Arm, schmiegte ihren Kopf in meine Achselhöhle und drückte ihn an meine Brust. Ihre freie Hand legte sie auf meinen Bauch. Mein Glied war schon so lange steif gewesen, dass es zu schmerzen begann, aber ich lag da, als ob ich gelähmt wäre. Sie legte meine Hand auf ihre Brust. Ich wünschte so sehr, ihre Brüste zu streicheln, dass ich es kaum aushalten konnte, aber so sehr ich den Willen hatte, sie zu bewegen, meine Hand blieb dort, wo sie hingelegt hatte. Belosa glitt mit ihrer Hand über meine Seite, meine Hüfte und so weit an meinen Schenkeln hinunter, wie sie reichen konnte. Sie zog mein Lendentuch hoch, strich darüber hin, ergriff mein Glied und fühlte eine Minute lang seine Härte. Sie öffnete mein Lendentuch und befreite mein aufspringendes Glied und streichelte es zärtlich mit ihrer weichen Hand. Belosa legte sich zurück auf den Rücken. Mit einer Hand packte sie mein Glied, mit der anderen führte sie meine Hände über ihre Brüste und hinunter über ihren weichen Bauch, vorbei am Nabel, tiefer und tiefer. Meine Hand stieß plötzlich an ihr Schamhaar. Irgendwie hatte sie sich von ihrem Lendentuch befreit. Sie drückte meine Hand fest gegen ihr zartes, weiches Fleisch und drängte mich, ihren süßen Hügel eine Weile zu reiben. Dann zog sie mich über sich, bis ich zwischen ihren Schenkeln zu knien kam und gierig mein Glied an ihre weichlippige Öffnung führte. Mit meinem angestauten Verlangen stieß ich hart hinein und sie gab einen kleinen Seufzer von sich, als ich mit einem stechenden Schmerz in sie hineinglitt. Ich begann mich in ungeschickten Stößen zu bewegen, wobei ich so weit ausholte, dass mein Glied nach 3-4 Stößen schon wieder aus ihr herausrutschte. Sie musste es in die Hand nehmen und wieder hineinstecken. Ich begann von Neuem zu stoßen, aber ohne Warnung überkam mich abermals dieses vollkommene Wohlgefühl, sodass ich wieder zu weit zurückwich. Mein Glied sprang heraus und ich spritzte auf sie. Während mein Samen heraustropfte, sank ich auf ihren Körper. Ich lag einfach da, bis sie uns mit einem Tuch trocken rieb. Dann schmiegten wir uns mit umschlungenen Armen eng und fest aneinander. Ich hatte tatsächlich eine Frau in meinen Armen, genauso wie ich es so viele Male geträumt hatte. In meinen Vorstellungen war ein Frauenkörper immer etwas Fantastisches und Überwältigendes gewesen, als ob das Berühren der Brüste oder der Vagina für immer meine Hand beflecken müsste. Aber all dies hier war so einfach und natürlich gewesen. Am nächsten Morgen ging ich noch vor der Dämmerung mit den anderen hinaus auf das Feld zur Arbeit. Ich hielt mich zurück und dachte über die vergangene Nacht nach. Ich hatte wirklich mit einer Frau geschlafen und alles war so anders gewesen, als ich es erwartet hatte. Bis zum Abend half ich auf den Feldern. Auf dem Weg zum Gotul ging Sida neben mir. Er legte seinen Arm um meine Schulter und wir redeten und lachten voller Freude am Leben. Am nächsten Tag erklärte mir Sirda Belosas Verhalten und die Regeln des Gotuls. Das Gotul gehörte ausschließlich den jungen, unverheirateten Leuten. Keinem Erwachsenen war es erlaubt, es zu betreten und die Mitglieder durften niemand außerhalb erzählen, was in ihm vorging. Jedes Mitglied hatte seine Pflichten und die Älteren hatten die Aufgaben, die Arbeiten zu überwachen und vor allem darauf zu achten, dass alle glücklich sind. Glück war das eigentliche Ziel des Gotuls. Wenn eine Person unglücklich war, dann war es die Verpflichtung der anderen, sich deren Probleme zu widmen. Das Gotul gab den Leuten all das, nachdem es sie verlangte: Freundschaft, Wärme, Zuneigung, Spiele, die Liebe aller anderen jungen Menschen und natürlich Sex. Da es das Ziel war, alle glücklich zu machen, war es schon seit langem Brauch, einem Paar nicht zu erlauben, länger als 3 Nächte miteinander zu schlafen. Die feste Bindung zwischen 2 Menschen würde zu Eifersucht führen und im Gotul sollten alle einander liebevoll behandeln und sich miteinander verbunden fühlen. Zudem hatten die besser aussehenden und beliebteren Jungen und Mädchen die Neigung, sich zusammenzutun. Doch das Gotul kümmerte sich um alle, auch um die Schüchternen und scheinbar Unattraktiven. Es begann eine Zeit, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Jeden Morgen in der Frühe gingen wir auf die Felder, wo die Arbeit unter Scherzen und Lachen verrichtet wurde. Am Abend, wenn wir angenehm müde waren, begannen wir zu feiern. Bald lernte ich, wie die anderen Jungen, ohne Umschweife Mädchen zu berühren. Das Liebesspiel war immer leidenschaftlich, obwohl jedes Mädchen verschieden war. Ich gewöhnte mich daran, nur einige Nächte hintereinander mit demselben Mädchen zu schlafen und dann eine neue Partnerin zu finden. Aber eines der 20 Mädchen im Gotul beunruhigte mich. Sie war nicht eigentlich fett, hat aber sehr breite Hüften und sah plump aus. Ihre Stimme laut und blechern ging mir auf die Nerven. Ich hatte keinerlei Interesse an ihr und versuchte, aus dem Weg zu gehen. Doch eines Nachts sah ich, wie sie mich während der Tänze anschaute und ich befürchtete, dass wir an der Reihe waren, miteinander zu schlafen. Ich sprach mit einigen anderen, die es mir bestätigten, aber ich widersetzte mich und sagte, ich werde nicht mit Tana schlafen. Sida packte mich plötzlich am Arm und fragte mich, findest du sie nicht attraktiv? Ich antwortete, ich finde sie abstoßend. Sidars Gesichtszüge spannten sich und wurden hart. Du wirst mit Tana schlafen und dir jede Mühe geben oder du wirst das Gotul verlassen. Jeder Idiot kann zu einem Mädchen, das er attraktiv findet, nett sein. Aber ein Gotul-Mitglied macht all seine Partner und Partnerinnen glücklich. Hast du verstanden? Denk daran, dass vielleicht auch nicht alle Mädchen scharf darauf sind, mit dir zu schlafen. Ich war über den Ton seiner Stimme verblüfft. Er war bis zu diesem Zeitpunkt immer so nachsichtig und freundlich gewesen. Schon gut, sagte ich. Natürlich werde ich mich darauf einlassen. Als Tana zu mir kam, hieß ich sie willkommen und versuchte, meine Lustlosigkeit und Unaufrichtigkeit zu verbergen. Sie bewegte sich unruhig in meinen Armen und widerstrebend begann ich sie zu streicheln. Langsam entspannte sie sich und zwang mich mit mehr Leidenschaft und Erregung als ich mich fühlte, als sie sich fühlte, zu zeigen. Dann, als ihre Haut unter meinen Händen wärmer wurde, begann ich den sauberen und süßen Geruch ihres Körpers zu bemerken. Er war wie ein herbes und erregendes Parfum. Ihr Geruch stieg mir zu Kopf, ich wurde immer erregter und leidenschaftlicher, bis ich sie biss und in sie glitt. Ich fühlte jeden einzelnen Zentimeter ihres Körpers und genoss ein grenzenloses Wohlgefühl. Ein weiteres Mal erwachte ich in dieser Nacht und roch ihren angenehmen Körperdunst, wurde erregt und streichelte sie so lange, bis sie aufwachte und ihre nassen Schenkel öffnete. Während die Zeit im Gutthul verging und ich mit jedem Mädchen geschlafen hatte, wurde mir klar, wie zufällig und unbedeutend die äußere Erscheinung war. Wenn ich mit jemandem ins Bett ging, wurden andere Dinge wichtiger, Berührungen, Gerüche, Leidenschaften. Die ganze Zeit aber verdrängte ich den Gedanken, das Gotul wieder verlassen zu müssen. Dann kam eines Tages ein Junge auf mich zugelaufen. »Die Polizei ist im Dorf«, sagte er. »Sie suchen zwei weiße Kinder.« Sofort überfiel mich ein Gefühl der Angst, wie ich es schon fast vergessen hatte. Was wäre, wenn meine Eltern erfahren würde, was ich getan hatte, mit Mädchen schlafen, oh mein Gott. Ich rannte über die offenen Felder bis zu den schützenden Büschen am Flussufer. Bald sah ich ein älteres Mädchen mit meiner Schwester aus einem anderen Gotul auf mich zukommen. Meine Schwester weinte und zitterte. »Was wird Mutter sagen?« Und erst Vater, schluchzte sie. Als wir zwei Polizisten sahen, liefen wir weiter weg. Wir rannten und rannten, wir fielen, rafften uns wieder auf und rannten weiter. Wir konnten die Polizei abschütteln, aber später erreichten wir eine Eisenbahnstation, von der aus unsere Eltern benachrichtigt wurden. Ich hatte furchtbare Angst, meine Eltern könnten herausfinden, was in dem Gotul vorgegangen war, aber sie stellten nur wenige Fragen. Ich erfuhr nie, ob sie etwas wussten oder vermuteten. Ich versuchte nicht, meinen Vater mit meinem gelernten Gondi zu beeindrucken, aber wenn ich es sprach, bekam sein Gesicht einen angestrengten und abweisenden Ausdruck, sodass ich sofort aufhörte. Nach zwei Wochen brachte mich ein Schiff in die USA, wo ich in einem christlichen Internat untergebracht wurde. Dort lebte ich dann und lernte die üblichen Dinge. Den Lehrern und Vorgesetzten genehm sein, Vorteile waren, Lügen, um weiterzukommen und lange Nächte einsam wach liegen mit einem steifen Glied und einem Gebet zu Gott, damit er mir die Kraft gebe, dass ich mich nicht berühre. Wenn ich an diese kalten, grauen Steinhäuser denke und an die verbitterten Lehrer und die Zeiten, in denen ich mich vor Einsamkeit und Frustration in den Schlaf weinte, während zur gleichen Zeit im Gotul ein völlig anderes Leben gelebt wurde, dann werde ich so unfassbar wütend. Sicherlich, meine Eltern wollten nur das Beste für mich, sie kannten es nicht anders. Love, Child. Anmerkung, die Kultur der Murias, die zu den indischen UreinwohnerInnen Adivyasi gehören, ist in ihrer ursprünglichen Ausprägung äußerst bedroht. Informationen zum Überlebenskampf der Adivyasi und zu entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten sind bei der Gesellschaft für bedrohte Völker Postfach 2024 37010 Göttingen erhältlich. Mary Sativa, Tempel der Lust. Mein Geist streift durch riesige menschenleere Gärten, die nach parfümiertem Opium duften. Ein Gefühl, als flatterten Vögel über uns. Ein vor einem Lichtbrunnen gesetztes Götzenbild. Ich halte eine Kerze, fühle ihre Wärme. Verspüre ein Ineinandergleiten von heiß und kalt. Während ich die eine Hand über die Kerze bewege, nah heran und weiter weg, beobachte, wie sich Jessys Körper in dem Lichtschein formt und entformt. Ich lasse das heiße Wachs auf meine Hände tropfen und spüre keinen Schmerz, pelle es spielerisch ab. Es bleiben kleine Eindrücke auf meiner Haut, zerbrechliche Krümel zwischen meinen Fingern. Verbrenn dich nicht mit dem Wachs, wendet Jessie ein. Kleine rote Flecken, wo das Wachs war. Vielleicht habe ich mir die Hände wirklich verbrannt. Aber natürlich auch blaue, rosa, grüne und gelbe Flecken. Ich drehe mich im Kreis herum, setze die Kerze ab. Davies kleine schwarze Katze kriecht auf unseren nackten Körpern herum. Anschmiegsam und pelzig reibt sie den Kopf an unseren Leibern. Ich streife meine Brust gegen ihr Fell und küsse ihren Kopf, nehme ihr Ohr in den Mund. Sie liegt ganz still, schnurrt. Die Katze ist mir jetzt in diesem Moment so wichtig wie ein Bruder. Ich habe unbeschränkte Achtung vor ihrer Persönlichkeit. Sie ist furchtlos und willfährig, aber nicht kontaktfreudig genug, uns in ihre Wirklichkeit eintreten zu lassen. Vielleicht bin ich in ihrer Wahrnehmung bloß ein Stein oder eine Blume, die sie überhaupt nicht ernst nimmt. Doch zeitweise kann ich sie mit einer kleinen Geste meiner Hände oder einem Blick meiner Augen zu mir rufen. Soll ich ein bisschen Musik machen? Frage ich Jessie. Ja, Beat, antwortet er. Ich weiß es noch nicht. Nackt vor dem Plattenstapel hockend, verliere ich mich darin, die einzelnen Hüllen anzuschauen. Ich möchte 4 oder 5 Platten zugleich hören. Jessie kommt herüber, reibt seine Brust gegen meinen Rücken. Nimm einfach irgendeine. Ich greife eine Hülle, die mir gefällt, ein Mutter-Erde-Gesicht, fließende weiße Gewänder, indische Musik. Jessie legt sie für mich auf. Verwirrende, silberhelle Töne füllen die Atmosphäre des Zimmers, schaffen sich ihren eigenen, dichten, rieselnden Raum. Mein Leib, meine Arme und Hände bewegen sich zu der Musik, tröpfelnde Nachbilder wie wehende Bänder in allen Regenbogenfarben. Sie folgen jeder Geste. Jesses Körper ist golden und glatt, jede Wölbe entspricht einer Idealform. Er und das Zimmer werden zu Musik, zeremoniell und erotisch, das tiefe Geheimnis der Bilder in sich bergend. Ein fernöstliches Götterschauspiel entfaltet sich, während ich seinem nackten Körper entgegentanze. Das Rad der Schöpfung und Vernichtung, Oberflächliches und Illusionäres, das zu reiferem Sein erstirbt. Wir wandeln uns und bleiben doch, wie wir sind. Die Zeit ist aufgehoben, sein Körper fühlt sich wunderbar an. Er sitzt vor mir mit gekreuzten Beinen, leuchtend und entrückt. Sein Gesicht überzieht ein kindhaftes Lächeln absoluten Wissens, das über Worte hinausgeht. Er meditiert über seine Geburt und seinen Tod. Ein Zustand des Friedens, der nicht statisch ist, sondern sich im Fluss befindet. Ehrfürchtig berühre ich seine Schultern und seine Brust, tippe leicht an die feste Knospe seines Glieds, schaue zu, wie sie anschwillt und steigt, sich mit eigener Kraft füllt, zu riesiger Größe erblüht, steif und stark, verwurzelt in seinem friedlichen Körper. Er schwingt zu den Energien der Leidenschaft und der Musik, die sich in den Raum ergießen. Ich tanze auf seinen Phallus zu, verneige mich vor ihm, liebkose ihn mit meinen Händen und Lippen. Sanft packt er mich bei den Schultern, ich steige auf seinen Schoß, schlage die Beine hinter seinem Rücken zusammen. Der Plattenwechsler spielt, wie wir es einstellten, die letzte Hälfte der Platte immer und immer wieder von neuem. Aber mit jedem Mal wirkt sie fremder und unendlich kompliziert. Ich bin nass und offen, bin Schöpferin von Welten, sein Glied ist in mir. Riesengroß und voller Leben füllt es mich aus. Ich spüre die Adern und ihren Pulsschlag. Ich sitze auf seinem Schoß, seine Hände sind auf meinen Hüften. Sanft bewege ich mich zu der Musik, tanze mit Armen und Hüften, wiege mich zu den verwirrenden Rhythmen von Trommeln, Flöte und Sitar. Wir sind aus Stein gehauen, wir sind flüssiges Gold, sein Haar spürt Freudenfunken auf meine Wangen und Schultern. Unsere Körper werden in ihrem Tanz zu einer Einheit. Die Bewegungen lassen seinen harten Phallus in meine Tiefen gleiten, sich in mich hineinsaugen und wieder heraus und wieder herein in kurzen, glatten Stößen, tief und tiefer. Rings um uns gebären sich Welten, gehen wieder unter. Bilder tanzen mit uns, fremdartige Tiere und Formen. Ich sehe ihm in die Augen, kühl glitzernd, blau und grau und golden, ohne dass mein Gesicht seins berührt. Ich atme seinen Atem, er ist ein Spiegel, der eine andere Gestalt von mir reflektiert. Ich bin sein Glied, tief in mir selbst. Ich bin unser verschlungener Körper, der in einem vollendeten Tanz aufsteigt. Ich streiche über sein funkelndes Haar und fühle meine eigenen Fingerspitzen, spüre die Musik in meiner Muschi spielen, Schauer jagen durch unsere Körper, unbeherrschbar und schön. Ich bin die Erde, aus der er erblüht, er ist der Fluss, der in mich hineinströmt. Jeder Muskel und jede Ader sind eigens für diesen Tanz geschaffen. Die Zeit ist tot, wir sind das heilige Bild. Ja, leider, auch wenn psychedelische Drogen und die körperliche Liebe und auch die platonische Liebe und überhaupt die Liebe, die Zeit dienen, nähern wir uns dem Ende der Sendung. Verantwortlich für Redaktion, Musikbeiträge, Kurt Maninuk, der Liebe, dem Rausch und der Sexualität ihre Stimme geliehen hat, der Bedolf. Ansonsten, es gilt Liebe und Anarchie und kein Copyright. Alles ist gemeinfrei. Vielen Dank. Ja, und ihr wisst, es gibt keine Sendung und kein Streaming ohne RDL. Das beliebte, bewusste Radio Dreigland. Und ja, da kann man Mitglied werden, sollte man auch, wenn man gegen das Böse, gegen Krieg, Ausbeutung, Sexismus, Genderismus, Whiteismus, Ableismus, wenn man überhaupt dagegen ist, dass das Schlechte regiert und wenn das Gute regieren soll, muss man Vereinsmitglied bei Radio Dreiklang sein. Das bringt auch viele Vorteile. Man kann dann zum Beispiel unentgeltlich Ehrendienste leisten bei den Festen, Konzerten und so weiter. Das ist großartig. Ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen Anregungen gekriegt, sowohl für Sexualität wie Rausch und könnt damit verantwortungsvoll umgehen. Und wir sind gegen die Regierung und für das Gute, das wisst ihr. Und im Juni geht es weiter mit der beliebten Sendereihe Recht auf Rausch, bist du dabei? Und der Magical Mystery Mix macht sonst natürlich auch noch spannende Sachen, abgesehen von seinen Reihen. Ja, im Namen von Kurt Maninuk und dem Bedolf und allen anderen Beitragenden würde ich mich jetzt gerne verabschieden, um mich Rausch und Sexualität hinzugeben. Ja, bis dann. Hat jemand denn Buttaschentücher? Oder ein Gummi?